Ja, direkt vorweg eine Bemerkung in einer Sache. Es tut mir furchtbar leid. Ich habe bei der Aufnahme leider das falsche Mikrofon ausgewählt, nämlich das Mikrofon von meiner Kamera. Und dadurch ist die Qualität, wenn ich rede, furchtbar schlecht. Noch schlechter als sonst, keine Sorge. Das wird sich irgendwann bessern, aber es tut mir furchtbar leid.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Ich denke mal, euch treibt es gerade den Schweiß aus allen Poren. Ich schwitze mich auf jeden Fall zu Tode. Mein Name ist Micho und ich habe sowohl den Tobi dabei, hallo Tobi.
Moin.
Als auch den Tilo.
Einen wunderschönen Moin.
Ja, und ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, wir treffen uns aus einem ganz besonderen Grund hier. Eine der Sachen, auf die wir lange gewartet haben, ist geschehen. Es gab einen sogenannten Blockbuster-Trade. Wir haben, deswegen unterbrechen wir unsere wohlverdiente Sommerpause, wir haben tatsächlich Jalen Ramsey getradet. Und zwar letztendlich gab es offiziell einen ganz großen Trade und nicht zwei separate. Und zwar haben wir Jalen Ramsey und Jonnu Smith und einen 7. Runden-Pick 2027, also nicht für kommenden Draft, sondern noch den Draft danach, abgegeben an die Pittsburgh Steelers. Und wir bekommen dafür zurück Safety Minka Fitzpatrick, im wahrsten Sinne des Wortes zurück, denn er war ja bei uns schon, sowie einen 5. Runden-Pick 2027. So, jetzt gibt es verschiedene Arten, über die wir vorgehen können. Fangen wir mal an. Tilo, wie ist deine Gefühlslage?
Ja, jetzt, wir sind jetzt wirklich ganz frisch ohne irgendwie so ein Brainstorming hier reingegangen in die Folge. Und du hast es eben schon gesagt, gehen wir von einem Trade aus oder teilen wir den noch auf?
Also es ist offiziell ein Trade.
Ja, gut.
Von daher erstmal grundsätzlich deine Gefühlslage.
Dass der Ramsey-Trade kommt und auch richtig ist, gut. So wie er jetzt gekommen ist, bin ich damit, ich würde das Wort maximal nicht verwenden, aber ich bin unzufrieden. Kann ich gerne gleich noch erläutern. Ich finde den Trade, so wie wir ihn jetzt haben, in unserer Situation fehlt mir die Kreativität, warum wir das so getan haben, wenn ich ehrlich bin.
Okay, ja. Tobi, kannst du da vielleicht helfen? Sieht deine, oder ich weiß, dass deine Gefühlslage diesbezüglich etwas anders ist. Versuch es erstmal nicht speziell auf einzelne Elemente zu münzen, sondern ganz allgemein. Wie fühlst du dich?
Ach du, weißt du, die Teile des Ganzen waren ja im Einzelnen mehr oder weniger gerade bei unserer Abgangsseite zu erwarten, dass wir dafür diese Rückkehrstory noch dazu bekommen, mit einem potenziellen Pro Bowl Safety. Finde ich okay. Ich finde nicht schön, dass wir Jonnu Smith mit reinpacken mussten, weil wir uns eine weitere Lücke aufmachen. Aber generell kommt es nicht unerwartet und das, was wir dafür zurückkriegen, finde ich sogar einigermaßen vernünftig.
Ja, ich kann mich da so ein bisschen Tobi anschließen. Ich bin ja sowieso kein Fan von sogenannten Blockbuster-Trades, wenn du auf der Käuferseite bist. Von daher finde ich es eigentlich vollkommen in Ordnung zu sagen, von wegen, wir geben Jalen Ramsey ab und wir bekommen dafür einen entsprechenden Gegenwert. Da werden wir mit Sicherheit gleich noch drüber reden. Aber Tobi, wie wirkt sich das finanziell auf? Wenn ich das richtig gelesen habe, haben die Steelers ja den kompletten Vertrag übernommen, packen für Ramsey vielleicht sogar dann selber noch was drauf, aber den kompletten Vertrag übernommen und wir übernehmen den kompletten Vertrag von Minka Fitzpatrick. Das heißt, wir haben einen 24 Millionen teuren Cornerback gegen einen 17 Millionen teuren Safety getauscht, wenn ich das richtig habe. Allerdings hat der Safety keine Garantien mehr auf seinem Vertrag, ne?
Das siehst du richtig. Und was du bei diesem Tausch der Verträge natürlich noch dazu nehmen musst, ist, dass Jalen Ramsey von den Steelers jetzt noch eine leichte Gehaltserhöhung für dieses Jahr kriegt, um dem Ganzen wahrscheinlich zugestimmt zu haben. Das heißt, Jalen Ramsey hat nochmal deutlich gemacht, wofür er in erster Linie Football spielt. wir hatten diese Problematik mit, ich will der bestbezahlte Cornerback der Liga sein und Xavier Howard verdient ja so viel mehr als ich. Das Thema kennen wir ja schon seit ein paar Jahren und auch da mussten die Steelers nicht nur uns einiges geben, sondern auch dem Spieler einiges mit dazu geben.
Okay, Thilo, finanziell haben wir da ja anscheinend dann doch schon, hat es sich gelohnt in unserer Cap-Situation. Ich denke mal, dass du unzufrieden bist, hängt mit dem Sportlichen zusammen, oder sehe ich das falsch?
Ja, auch. Weil es für mich so ein bisschen in die Richtung nicht Fisch, nicht Fleisch geht. Also der Ramsey-Abgang, der ist an dem Punkt, wo wir jetzt sind, für mich völlig in Ordnung. Da bin ich auch absolut fein mit. Und das war irgendwo auch ein No-Brainer, sehe ich so. Über die Vertragsverhandlungen im letzten Jahr muss man dann nochmal diskutieren. Die habe ich schon vor einem Jahr kritisiert und habe es nicht verstanden. Aber da hat man das halt gemacht. Da hat man sich dem Charakter von Ramsey untergeordnet. Das ist jetzt so. Ich frage mich halt dabei, warum holen wir uns Minka Fitzpatrick damit zurück? Also wir könnten meiner Meinung nach mehr Geld sparen, wenn wir diesen Safety jetzt einfach nicht holen würden. Und wir hätten einfach einen größeren Gegenwert, wenn wir es als ganzen Trade nehmen. Wenn wir jetzt nur betrachten, wir tauschen Ramsey gegen Fitzpatrick und kriegen für Jono Smith einen 5-Runden für einen 7-Runden-Pick zurück. Also wenn wir Jono Smith nehmen, den Pick-Swap finde ich okay. Es ist schade, dass wir uns die Baustelle aufmachen, aber auch da hat man ja so gehört, er will jetzt einfach mehr abkassieren. Wir konnten oder wollten das nicht geben. Wahrscheinlich ist es beides. Dann ist es okay. Aber dann hätte ich für Ramsey mir dann lieber noch einen 5-Runden-Pick geholt als Minka Fitzpatrick, weil ich glaube, das bringt uns im nächsten Jahr jetzt auch nichts. Vielleicht macht es die Defensive hinten ein bisschen besser, aber die Lücken sind jetzt so eklatant groß im Roster auf vielen Ebenen, dass ich da mit einem Pick und dann einfach entweder Trade-Material, um nach oben zu kommen oder halt um einen Dartfall mehr im nächsten Jahr zu haben, plus mehr Cap hätte mir vom Bauchgefühl her deutlicher gezeigt, in welche Richtung es geht. Jetzt sind wir wieder in Niemandsland kommen wir irgendwo an. Fitzpatrick hat sicherlich noch Qualität. Die Frage ist, wie lange will man ihn dann wieder verlängern? Das wird dann auch nicht billig und das führt für mich zu nichts. Also wir müssen dann irgendwann vielleicht nochmal über Tyreek Hill sprechen. Der Trade an sich okay, aber ich hätte jetzt keinen Spieler dafür, gerade auch nicht auf der Position gebraucht, dann lieber noch einen niedrigen Pick als so, wenn ich ehrlich bin. Also das verstehe ich nicht, ich kann den Gedanken dahinter nicht so ganz nachvollziehen, warum wir das getan haben.
Du hast jetzt gerade das Sportliche angesprochen. Lass uns nochmal einen Blick auf den Roster werfen, Thilo.
Ja.
Der Abgang von Jalen Ramsey, ganz isoliert betrachtet, was bedeutet das für uns, deiner Meinung nach?
Naja, das bedeutet das, was Rico schon in seiner Einzelfolge gesagt hat, für mich aber deutlicher formuliert als er es getan hat. Wir haben auf jeden Fall in der Secondary, gerade auf Cornerback, das ist doof zu sagen, aber ich wüsste aus dem Bauch nicht, wer schlechter ist. Also wir haben Kader Kuhu und Storm Duck, das sind unsere Corner, so sehr wir sie mögen und die Story mit dem Undrafted schön ist, aber ich kann dir spontan kein schlechteres Cornerback-Duo sagen. Und dann in dieser NFL ist das einfach eine Riesenbaustelle. Genauso unser Tight End Room. Tight End ist jetzt sicherlich nicht die Premium-Position und das geht halt auch ohne. Aber wir haben ja schon im letzten Jahr gesehen, welches Upgrade Jonnu Smith war. Und das ist für mich der schlechteste Tight End Room der Liga. Und die Fragezeichen, wie es mit einem Tyreek Hill weitergeht, sind auch da. Und die Thema O-Line ist auch weiterhin da. Also wir sind schon in einer ganz krassen Übergangssaison und deswegen sehe ich dann halt so wirklich, warum holen wir uns Fitzpatrick rein? Warum? Also was bringt uns das? Wir sind nächstes Jahr kein Playoff-Contender für mich. Niemals. Nicht so, wie es jetzt aussieht. Und auch eine Sentence Samuel Jr. würde da nicht viel ändern.
Also, dass wir kein Playoff-Kandidat sind, das sehe ich genauso. Tobi, jetzt haben wir auf Cornerback ganz, ganz großes Problem. Und gehen wir mal von den Safeties weg. Wir wissen, Minka Fitzpatrick konnte auch Safety spielen, konnte auch Cornerback spielen, ist aber nicht seine Position. Es gibt natürlich verschiedene Spieler, die man da holen kann. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass, so wie Thilo gesagt hat, wir sind kein Playoff-Kandidat. Das sehe ich halt eben auch so. Wir sind in unserem Übergangsjahr. Und wir wollen Caps sparen. Und wir wollen erstmal gucken, dass wir diese Saison über die Runden kommen. Wie würdest du spielen, um tatsächlich den Abgang von Jalen Ramsey jetzt zu kompensieren.
Naja, also da, um da irgendwelche Aussagen zu treffen, müsstest du halt wahrscheinlich näher dran sein. Wir haben jetzt auf Cornerback in erster Linie erstmal sehr viele junge Spieler und sehr viel Masse. Ne? Also wie sich jetzt ein Storm Duck entwickelt hat, wie ein Ethan Bonner spielt, das kann ich dir nicht sagen, wie weit Cam Smith vielleicht gekommen ist in dem Jahr unter unserem neuen Defensive Coordinator. Das weiß ich alles nicht, ob die jetzt, weiß der Teufel, was für einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht hätten, um da, dass man auf die setzen könnte. Ansonsten ist das so ein bisschen so ähnlich wie bei der Defensive Tackle Position, so wie wir das im letzten Jahr hatten. Wir haben halt viele entwicklungsfähige Spieler mit einigem Potenzial. Wir haben ein, zwei Erfahrene in Anführungszeichen dabei, die da eventuell spielen könnten. Wir haben jetzt nicht den Star-Cornerback, den wir die letzten, wann ist Howard gekommen? Ich glaube, die letzten 10 Jahre hatten wir immer so einen wirklich herausragenden Cornerback in der NFL, mindestens. Wir haben dann immer versucht, uns noch einen zweiten ranzuholen. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Davon mal ganz abgesehen, isoliert betrachtet, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf Cornerback nichts mehr machen. Aber generell ist das tatsächlich so, dass wir da eine Riesenbaustelle haben. Das auf jeden Fall. Ne? Und wir werden sehen, inwieweit wir das in irgendeiner Art und Weise kaschieren können. Ich meine, klar, wir haben in der Front 7, in der Defense eine absolute Macht, die da auf den Gegner zukommt. Das führt aber nicht automatisch dazu, dass die Gegner so unter Druck gesetzt werden, dass sie nicht mehr werfen könnten. Also das ist leider nicht so. Auf Tight End, ja, auch da fehlt einiges.
Ja, über Tight End wollte ich jetzt gleich überstehen. Also ich bin der Meinung von wegen, nochmal, wir haben da eine riesige Lücke, das ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich ist es auch. Aber wir werden, auch da sehe ich so, dass wir zumindest irgendwas holen werden, aber da sehe ich keine Premium-Lösung und keine Lösung, die uns wirklich konstant nach vorne bringt. Das heißt, wir müssen mit einem recht relativ schlechten Cornerback-Room rechnen. Und ich sehe, wird es halt, Rico hat das mal gesagt, von wegen viel mehr Zone, und das heißt für mich aber auch viel mehr Safeties. Ich glaube, dass wir gerade dann jetzt auch mit Minka Fitzpatrick halt eben in Three Safety Packages öfters gehen werden, um da halt eben zu versuchen, die Schwäche bei den Cornerbacks so ein bisschen zu kaschieren. Und da wäre die Frage, Tobi, kann Minka Fitzpatrick das auffangen? Das wäre das Erste. Und dann stellen wir direkt die zweite Frage hinzu. Minka Fitzpatrick ist jetzt auch zuletzt bei den Steelers wohl nicht gerade durch Teamfähigkeit aufgefallen. Was bedeutet das für den Lockerroom?
Naja, was man so hört, war der Lockerroom bei den Dolphins ja nun auch nicht gerade das Premium-Produkt, und die Reaktion von unserem Ex-Spieler Raheem Mostert ist ja auch schon wieder im Negativen bemerkenswert, der nach dem Abgang von Jonnu Smith meinte, seine persönlichen Abneigungen gegenüber den Dolphins nochmal in Social Media rausblasen zu müssen. Da scheint es wohl das ein oder andere Problem gegeben zu haben in der vergangenen Saison. Nicht umsonst, wir haben die Lücke auf Cornerback angesprochen. Wir hatten ja auch noch am Ende der letzten Saison einen zweiten relativ guten Cornerback, den wir ja für mehr oder weniger einen Apfel und ein Ei freiwillig abgegeben haben. Da hatte man ja auch so die Vermutung, dass das mit den Stimmungen innerhalb der Mannschaft und mit dem Lockerroom zu tun hatte. Jalen Ramsey ist nicht gerade der einfachste Charakter. Also das scheint schon sehr toxisch gewesen zu sein, gerade bei den Dolphins. Und ob ein Minka Fitzpatrick dazu führt, dass das jetzt sich wesentlich noch verschlechtert, kann ich mir nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz hat er bis auf die 2023er Saison immer gezeigt, dass er relativ fit ist, dass er relativ verfügbar ist und dass er vom Potenzial her ein Pro Bowl Safety ist oder einer der besten 5 Safeties der Liga sein kann. Da müssen wir, denke ich, auch nicht drüber reden. Von daher, wir haben uns, wenn man das jetzt rein secondary-mäßig betrachtet, um 2 Jahre verjüngt. Wir haben ein bisschen Geld dazu gewonnen und wesentlich verschlechtert haben wir uns nicht, sportlich gesehen.
Tilo, siehst du das auch so, dass das Micah Fitzpatrick den Locker-Room nicht schlechter machen wird? Und glaubst du, dass er auch bei uns weiterhin noch einen Pro Bowl Safety sein kann? Aber das wären die beiden Fragen, die ich auch an dich stellen würde. Aber die wichtigste Frage oder die Frage, mit der ich sogar gerne einsteigen würde, wäre, wie hast du denn damals den Weggang von Micah Fitzpatrick empfunden?
Also ich habe ihn so empfunden, dass ich dieses ganze Kasperl-Theater auch mit seiner Mutter über Social Media, da was da losging, über Twitter damals, dass ich froh war, dass er weg ist und ich der Meinung war oder bin, wenn du als Rookie, ich glaube, das war in seinem 2. Jahr, schon so ein großes Ego hast, dass du hier rumpoltern musst, dann geh, alles klar. Er ist ein guter Spieler, aber der Charakter scheint nicht so zu sein, wie ich das für einen professionellen Footballspieler gerade in seiner Rookie-Zeit erwarte. Und genau deswegen ist das, was Tobi gesagt hat. Ich kenne natürlich Micah Fitzpatrick nicht persönlich, aber wir haben gehört, dass wir in Miami eine Art Culture Change etablieren wollen. Deswegen geht ein Ramsey, deswegen geht vielleicht ein Hill, deswegen sind andere Spieler wie ein Kendall Fuller schon gegangen worden auf gut Deutsch. Und dann holen wir uns einen Charakter rein, der damals seinen Abgang über Social Media mit Mama forciert hat, auch danach nicht besonders gut über die Dolphins auf Twitter unterwegs war und der kommt jetzt wieder und soll da irgendwie ein Anker der Defense sein. Ich kann mir das nur begrenzt vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, warum wir das unbedingt wollten, was wir da sehen. Von außen betrachtet finde ich einfach das nicht gut, ganz ehrlich. Also der Abgang war eher schmutzig als schön und dann geh, dann ist es so. Und das, was Tobi noch sagt, da wollte ich kurz drauf eingehen. Natürlich haben wir uns verjüngt und ein bisschen Geld gespart, aber also der Wert eines Outside Corners von Jalen Ramsey, der auf dem absteigenden Ast war, ja, aber irgendwo auf jeden Fall noch in den Top 10 der Outside Corner ist, eigentlich sogar, ich würde sagen, ein bisschen höher, ist dann doch schon ein anderer als von einem Free Safety. Auch wenn wir ihn kreativer einsetzen und wir andere Packages spielen und so weiter, aber Jalen Ramsey hat schon einen sportlich deutlich höheren Wert. Deswegen kann ich das nicht so ganz verstehen. Ja, wir sparen Geld. Ja, er ist jünger. Aber das Jünger ist für mich nur so ein Teilargument, weil wenn wir ehrlich sind, wenn das jetzt dieses Jahr wirklich so ein bisschen in die Hose gehen sollte, was wir nicht hoffen, aber ich gehe fast so ein bisschen davon aus, dann steht der große Rebuild sowieso im nächsten Jahr an und dann werden wir keinen 30-jährigen Safety verlängern, der wahrscheinlich wieder seine 15 Millionen haben will. Also das ist für mich halt Quatsch. Wir brauchen das jetzt an dem Punkt nicht. Deswegen passt für mich Spieler, Persönlichkeit ist ein bisschen schwierig formuliert, aber Spielerpersönlichkeit, das, was wir wissen, passt nicht, Position passt nicht und die Timeline der Dolphins passt für mich auch nicht. Nimm einen Pick mit. Gesteh dir ein, dass wir vor 2 Jahren den berühmten All-In-Button viel zu früh gedrückt haben und versuch's jetzt neu. Ich würde es unter neuen GM machen, aber das ist hier ein anderes Thema. Ich verstehe das nicht so ganz. Also ich weiß nicht, was uns der Spieler jetzt im nächsten Jahr bringen soll.
Ja, also ich habe da eine etwas differenzierte oder etwas andere Meinung zu als du, Tilo. Ich bin der Meinung, ja, ein höherer Pick wäre schön gewesen. Ich habe aber allein damit nur damit gerechnet, dass wir, wenn wir Glück haben, nur für Jalen Ramsey einen 5-Runden-Pick kriegen und da sogar noch was drauflegen. Und selbst damit wäre ich fein, also vom Gehalt her. Und selbst damit wäre ich fein gewesen. Jetzt haben wir zwar einen 7-Runden-Pick abgegeben, aber den 5-Runden-Pick bekommen. Wir haben nichts draufgelegt und wir haben vom Gehalt her und wir haben mit Micah Fitzpatrick einen Spieler bekommen, der zumindest erstmal spielen kann. Es gibt noch eine Option, die, also klar wäre der Pick schön gewesen, aber die Frage ist auch immer, hätte man denn was anderes bekommen? Und wenn ich die Wahl habe, ich bekomme einen 5-Runden-Pick oder ich bekomme einen 5-Runden-Pick und Micah Fitzpatrick, dann nehme ich Micah Fitzpatrick. Denn es gibt ja immer noch die Option, rein theoretisch, auch wenn ich das nicht glaube, Micah Fitzpatrick nochmal zu traden. Ich glaube, dass wir uns jetzt schon im Rebuild befinden. Nicht in einem harten Rebuild, aber in einem soften Rebuild. Und wir hatten ja auch vor der Saison mal darüber gesprochen, dass der mindestens 2 Jahre, dass wir denen da geben müssen. Und dann ist es tatsächlich auch einfach nur ein Übergangsjahr. Und es ist auch nur ein Übergangsjahr mit Minka Fitzpatrick. Ich könnte mir vorstellen, dass man Minka dann vielleicht sogar tatsächlich irgendwann an den Contender nochmal abgibt und dafür nochmal einen Pick einzusammeln oder sowas, je nachdem, wie es die Saison überläuft. Aber das war jetzt mit Minka ja nicht der einzige Trade-Aspekt. Wir haben den 7. und den 5-Runden-Pick 2027. Ich glaube, da können wir verzichten, groß drüber zu sprechen, weil dieser Picktausch, letztendlich haben wir eigentlich einen 5-Runden-Pick im übernächsten Draft bekommen. Einfach nur ein bisschen Draft-Munition und gut ist. Aber wir haben Jonnu Smith abgegeben. Tobi, die Situation mit Jonnu Smith, vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen. Was hat Jonnu Smith eigentlich verlangt? Und wie hast du da das Ganze gesehen? Also jetzt noch nicht den Trade, sondern wirklich nur diese Gehaltsforderung und so.
Ja, also jeder von uns hat das Jahr gesehen, was Jonnu Smith letztes Jahr gespielt hat. Ob das jetzt aus der Schwäche von Tyreek Hill und den anderen Targets her bedingt, ist ja erstmal völlig nebensächlich. Er hat eine super Saison gespielt und letzten Endes ist er über seinen Agenten dann auf die Dolphins zugegangen und hat gesagt, Jungs, ich will mehr Geld. Gebt mir mehr Geld. Die Dolphins werden ihm dann ein Angebot gemacht haben, was ihm nicht ausgereicht hat. Also ist er an die Presse gegangen und hat dann da Druck gemacht und mit einem Trade gedroht. Dass er mit den Steelers in Verbindung gebracht wurde, ist ja schon seit 1-2 Wochen so, dass es da immer mal Gerüchte gab, dass er angeblich bei den Steelers gelandet ist. Und wenn man sich jetzt ansieht, wo er da landet oder wo er sich da jetzt eingestellt hat mit seinen 12 Millionen pro Jahr im Tight End Room, also sage ich dir auch ganz ehrlich, ich wäre nicht davon überzeugt gewesen, dass er bei uns 12 Millionen im Jahr bekommen hätte. Und dann bin ich für ihn, wenn es ihm darum geht, damit fein, dass er jetzt in Pittsburgh spielt, eine zweistellige Millionenanzahl hätte ich jetzt auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Und von daher, ja, mein Gott. Ne?
Thilo, du hast vorhin gesagt, du verstehst nicht, warum Jonnu Smith abgegeben hat. Wie viel hättest du ihm denn gezahlt?
Ja, dann habe ich mich vielleicht missdrücklich ausgedrückt. Also ich verstehe schon, dass man Jonnu Smith abgibt, wenn er so viel haben hätte wollen. Ich verstehe halt nicht so ganz, warum wir dieses Paket so geschnürt haben. Für mich ist es, wenn wir das als ein Paket betrachten, dann wäre ich damit fein gewesen, wenn wir Jonnu Smith abgeben, dafür den 5-Runden-Pick kriegen und den 7-Runden-Pick wieder rüberschicken. Damit wäre ich fein, weil ich glaube, mehr ist dann auch nicht drin. Das ist so, ist okay. Ist ärgerlich, aber ist okay. Auch, wie gesagt, ich habe nicht so hohe Erwartungen an das nächste Jahr. Dann ist das leider so. Mich stört dann mehr, dass wir halt den Spieler für Spieler wieder kriegen. So, das ist mein Problem. Also, dass wir Jonnu Smith abgeben und ihm nicht 12 Millionen zahlen, dafür bin ich fein. Das will ich, hätte ich gar nicht machen wollen, weil können wir nicht. So, also da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Okay, weil tatsächlich ist es halt so, es hieß ursprünglich, dass es 2 Trades wären und dass Jonnu Smith gegen einen 5-Runden-Pick gekommen wäre und dass Jalen Ramsey und ein 7-Runden-Pick gegen Minka Fitzpatrick getauscht worden wäre. So, und dann hieß es, nein, das ist ein Gesamtpaket. Also das ist die Frage, wie immer man das betrachten will. Es sind aber die einzelnen Elemente, über die man reden kann. Und wie gesagt, Jonnu Smith hat viel verlangt. Jonnu Smith kommt aus einem Career-Year. Aber ein Tight End nach einem Career-Year zu bezahlen, das ist immer schwierig. Und ich denke fast, und das ist auch sein gutes Recht, das weiß auch Jonnu Smith. Und es kann gut sein, dass der nie wieder dieses eine Niveau erreicht, das er jetzt im letzten Jahr bei uns aufgrund von diversen Gründen gehabt hat. haben wird. Aber jetzt kann man auch zwei verschiedene Dinge bei dem ganzen Trade betrachten. Wir haben also, wie gesagt, Jonas Smith abgegeben, aber bevor ich jetzt hier groß aushole, Tobi, du möchtest was sagen.
Du hast gerade gesagt, da wollte ich vielleicht in dem nächsten Satz auch noch drauf eingehen. Du bist dir nicht sicher, welche dass Jonas Smith so eine Rolle übernehmen kann bei den Steelers, wie er das letzte Jahr bei uns gespielt hat.
Man bin mir nicht mehr sicher, ob darf er bei uns dem diese ganzen Rolle nochmal übernehmen könnte.
Ja, und du darfst natürlich in Pittsburgh auch nicht vergessen, die haben dann einen Pat Freiermuth noch rumlaufen, ne? Also dass der da Titan 1 ist, ist noch beim besten Willen nicht gesagt. Und die Steelers auf der anderen Seite, und muss es ja auch mal von da betrachten, geben jetzt für ihre beiden Titans im nächsten Jahr knapp 25 Millionen Dollar aus. Ob das so sein muss, ist eine andere, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also da verstehe ich von der Steelers-Seite her auch nur bedingt, dass sie sich zwei solche Spieler auf der Position leisten wollen.
Also, möchte ich einhaken, aber wir sind kein Steelers-Podcast.
Ja, ne, aber das nur mal so nebenbei. Wollte ich nur mal nicht unerwähnt lassen.
Das ist auch vollkommen okay so, Tobi. Ich bin da ja auch, ich glaube, da sind wir uns alle relativ d'accord. Es war eigentlich klar, dass man Jonas Smith das nicht bezahlt. Ich würde euch aber gerne eine generelle Frage stellen. Wenn wir Jonas Smith, wir haben jetzt ein bisschen Zeit und ich würde gerne erstmal was Grundsätzliches sehen. Es ist allgemein bekannt, wie ich Tight Ends sehe. Ich wiederhole es jetzt trotzdem nochmal. Tight Ends sind für mich tatsächlich Hybridspieler, die sowohl Inline gut blocken können müssen, als auch Bälle fangen müssen, können müssen. Vor allen Dingen kurz im Backfield, sie können eventuell ein Big Buddy Target sein, können in der Red Zone Big Buddy Target sein. Das ist aber nicht ihre Hauptaufgabe. Die Hauptaufgabe ist eigentlich im Prinzip schematische Optionen zu bieten, um Lücken quasi auszunutzen, die der OC in der gegnerischen Defense gesehen hat und gleichzeitig aber die O-Line zu verstärken und das ein unberechenbares Element in der Offense darzustellen. So, ich weiß aber, dass viele das auch anders sehen. Es gibt viele Leute, die sehen halt eben Tight Ends gerne als Big Slot, als reine Receiver. Es gibt auch die Leute, die sagen, ach, Tight Ends, das sind die, die in der GFL spielen, das sind im Prinzip nur schmale O-Liner. Thilo, wie siehst du Tight Ends und die Rolle von Tight Ends?
Ja, das ist natürlich echt schwierig. Also du hast da schon so ein kleines, gutes Roundup, das passt ja zu dir, gemacht. Das muss auf das System anpassen. Und ich finde, die Rolle von Jonas Smith hat letztes Jahr wirklich gut zu uns gepasst. Wenn man sich jetzt ein Tight End basteln könnte und ich könnte mir einen basteln, dann wäre es ein George Kittle, der fangen und blocken kann und irgendwie beides kann und eben nicht nur auf das eine reduziert ist. Das ist schon für mich irgendwie die Rolle des Tight Ends, so wie ich es sehe. Wir haben natürlich das krasse Gegenbeispiel mit Mike Gesicki erlebt. Und Jonnu Smith war jetzt so eine Art, naja, wir hatten eben den Big Body in der Red Zone im Prinzip, der seine vielen, vielen, vielen Touchdowns am Ende gemacht hat und der integriert war. Das ist schon schade, aber wenn du jetzt konkret wirst, um eine Frage zu beantworten, also ich Teil in sehe, dann ist es das Gesamtpaket. Also dann ist es tatsächlich so ein George Kittle-Typ. Das gibt es mir immer weniger nach meinem Empfinden. Da ist George Kittle aktuell auf dem High-Level so ein Unicorn. Travis Kelce war das lange, ist es natürlich auch immer noch, aber schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und aktuell haben wir da jetzt niemanden mehr so richtig. Also
ja, aber was würdest du denn sagen, wenn du die Wahl hast?
Ja.
Nenne jetzt wirklich mal drei verschiedene Varianten. Mhm. Du hast einen Inline-Blocking, sogenannten Blocking-Tight-End, das heißt, der kann gut blocken, Bälle fangen ist nicht seine Stärke, das kann er ab und zu mal, aber das ist so einer, der 100 Yards pro Saison fährt. Das wäre Typus Tight-End 1. Mhm. Typus Tight-End 2 ist einer, sehr viel Inline aufgestellt, kann aber auch dementsprechend Bälle fangen, schafft 1 bis 2 Touchdowns pro Saison und so um die 200, 250 Yards. Typ Durham's meisten in meinen Augen. Mhm. Oder Typ 3 ist gut für 6, 7, 8 Touchdowns pro Saison, ist zum Blocken her eher auf der schlechteren Seite und schafft aber pro Saison so 350 bis maximal 400 Yards oder um den Dreh 400 Yards. Klar, es gibt immer Ausreißer, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Welchen dieser drei Tight-End-Typen würdest du bevorzugen?
Den Allrounder, den Durham-Smythe-Typ. Tatsächlich.
Tobi, würdest du das auch tun? Oder würdest du einen anderen bevorzugen?
Ja, ich bin ja eher so der Typ, der gerne die Tight Ends in der Red Zone als reguläre Waffe hat. Und ich habe die Jonnu Smith-Rolle letztes Jahr schon gefeiert. Von daher würde ich das präferieren. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Miami Dolphins vielleicht einen anderen Spielertypus bräuchten
für ihr Spielsystem. Das ist schon mal ganz klar, um zu wissen, von wegen, wenn man die Abgabe von Jonnu Smith beurteilen sollte, sollte man auch wissen, was will man eigentlich. So, und jetzt kommt nämlich die Frage, Jonnu Smith letztes Jahr, war er eher der Typ Receiving Tight End oder ist er eigentlich der Allrounder, der aber durch das System in diese Receiving-Rolle gedrängt wurde, weil Tyreek Hill und Jalen Waddle letztes Jahr Probleme hatten. Tobi, wo würdest du, oder siehst du dich da irgendwo anders von der Meinung her?
Ich denke schon, dass die Stärken von Jonnu Smith eher im Receiving liegen, denn im Blocking, von daher, er war schon eher der Receiving Tight End. Jetzt nicht so extrem, wie das zum Beispiel in Mike Gesicki war, der im Übrigen in Cincinnati auch nicht ganz glücklich ist, wenn man schon bei Rückkehraktionen ist.
Er hat einen neuen Vertrag gekriegt. Nur
so nebenbei. Naja, aber heißt ja nichts. Er hat
knappe 10 Millionen
gekriegt. Also die Rolle, also, die er bei
uns neu unterschrieben.
Die Rolle, die er bei uns hatte. Aber davon mal ganz ab, da sind ja ganz andere Namen im Gespräch. Nichtsdestotrotz, habe ich jetzt meinen Anhang vergessen, ist Jonnu Smith eher der Receiving-starke Tight End. Und wenn du einen Blocking-starken Tight End hast, wir haben das andere Extrem mit Pharaoh Brown ja schon im Roster, dann tendiert die Waage eher in Richtung Mike Gesicki als in Richtung Pharaoh Brown bei Jonnu Smith.
Thilo, es ist ja jetzt so, diese Tight End-Rolle, die ist ja, hatten wir ja gerade eben besprochen, die ist tatsächlich sehr, sehr vielseitig. Deswegen strugglen auch viele Tight Ends gerade in ihren ersten Karrierejahren oftmals stark, weil es doch eine ganze Weile dauert, um auf diesem Level Tight End spielen zu können, eben weil es so vielseitig ist. Also im Grunde genommen muss man ja das komplette O-Line-Paket und das komplette Receiver-Paket können und auch schematisch auf den Platz mitbringen. So. Jetzt haben wir Jonnu Smith verloren und es kann sein, dass wir einen Spieler noch dazu holen, um unseren Tight End zu verstärken. Alles gut. Aber letztendlich werden wir Jonnu Smith ja nicht 1:1 ersetzen. Das war eben jetzt an dich die Frage. Wie würdest du denn Jonnu Smith ersetzen? Schematisch zum Beispiel.
Ja, das ist eine gute Frage. Also Tight End ist für mich aktuell so eine begrenzte Qualität. Vielleicht spielen wir dann mit einem Fullback dauerhaft noch mehr, wirklich, den wir ja auch für einen Fullback mit Alex Ingold gar nicht so schlecht bezahlen, dass wir wirklich den Fullback draufpacken und dann trotzdem dazu zwei Running Backs haben, wo ein Devin A-Chain ein Slot-Receiver ist, der irgendwie mehr die doch kurze Bälle fängt und ein Alexander Madison mehr so der so Donner- und Blitz-mäßig. Oder wir werden halt extrem viele drei Receiver-Sets plus Fullback haben, was man so auch nicht kennt. Das sind alles so Ideen, weil ich finde, also unsere Tight Ends, boah, das ist wirklich, ich weiß nicht, warum wir Julian Hill immer noch im Kader haben, da wird's mir noch wärmer hier. Ich hoffe, Mike McDaniel hat den Masterplan in der Schublade, den ich noch nicht sehe, weil Free Agency gibt's, ist Tight End abgegrast. Ich würde da irgendwie kreativ werden und den Tight End so möglichst wenig wie es geht einsetzen, weil ich glaube, das ist für mich noch schlechter als Cornerback tatsächlich. Und das soll schon was heißen. Und wir sprechen gar nicht über die O-Line. Ich spreche sonst immer über die O-Line.
Wenn Mike McDaniel wirklich einen Plan braucht, soll er mich gerne mal anrufen. Ich finde einen Aspekt, den du genannt hast, sehr interessant. Nämlich, dass man dann mehr mit Fullback spielt, auch dauerhafter. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wir mehr mit vier Receiver-Sets spielen. Denn nach wie vor finde ich unseren Receiver-Room jetzt nicht so dramatisch schlecht. Also es wurde ja jetzt zum Beispiel überlegt, ob Eazy-E, Eric ist und Kanma, ob das sein letztes Camp wird und er vor der Saison gecuttet wird. Tyreek Hill, darüber müssten wir gleich auch nochmal reden. Jalen Waddle, Malik Washington, der ja einiges getan hat. Jetzt haben wir noch Tio Wies Jr., Nick Westbrook-Ikhine. Das ist jetzt vielleicht nicht top-notch, aber es ist in der Breite gar nicht mal so schlecht. Und ich könnte mir vorstellen, mit vier Receiver-Sets könnten die Targets anders verteilt werden. Plus halt eben noch Fullback. Das wäre so eine Variante, die ich hätte. Aber bevor ich zu dem Thema Tyreek Hill komme, jetzt haben wir ja ausführlich erörtert, was wir von Minka Fitzpatrick halten, was wir von Jalen Ramsey halten, was wir von dem Picktausch halten, den ich jetzt eigentlich komplett beiseite lasse, was wir von Jonu Smith halten. Wieso, wir könnten sagen, machen wir es mal so, wie es ursprünglich verkündet wurde. Jonu Smith für einen 5-Runden-Pick und wir haben abgegeben Jalen Ramsey und einen 7-Runden-Pick für Minka Fitzpatrick. Tobi, fangen wir mal an. Das sind also jetzt so zwei Elemente, Jonu Smith für einen 5-Runden-Pick und Jalen Ramsey und 7-Runden-Pick für Minka Fitzpatrick. Welchen Grade würdest du denn dem Ganzen geben? Diesem wirklich Ramsey, erstmal Ramsey und gegen Minka Fitzpatrick und danach Jonu Smith gegen den 5-Runden-Pick.
Also wenn man das so betrachten würde, würde ich sagen, wir sind bei dem Trade Jalen Ramsey, Minka Fitzpatrick auf jeden Fall auf der positiven Seite. Das ist schon so, da ihr ja beide Pädagogen seid, ist das schon so der Zweierbereich. Jonu Smith ist aus meiner Sicht eher so der Viererbereich, würde ich sagen. Immer mit der Option, dass ich das noch verändern kann, wenn wir auf der Position jetzt noch was tun sollten.
Da sieht man, dass man schon so ein bisschen das Ganze unterschiedlich bewerten kann. Aber wenn du sagst, eher auf der schlechteren Seite, was würdest du sagen? Ein DNC?
Also wie gesagt, ich hätte jetzt Viererbereich gesagt. Es ist okay, aber jetzt nicht so... Ist
tatsächlich komplett anders.
Dolle.
Ich sag, Minka Fitzpatrick gegen Jalen Ramsey ist ein B aufgrund des zusätzlichen Cap-Gewinns. Aber ich würde tatsächlich sagen, der Weggang von Jonu Smith gegen den 5-Runden-Pick finde ich sogar ein A- vielleicht, aber das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich gut gemacht, weil wir ihn so nicht bezahlen konnten und weil ich Jonu Smith trotz seines Career-Years letztes Jahr nicht für so einen herausragenden Spieler halte. Tilo, wie bewertest du das Ganze dann?
Ja, ich mache jetzt die negative Seite wieder mal alles rund. Also ich finde, Jonu Smith, um damit anzufangen, finde ich es auch ein B. Das ist für mich in Ordnung. Also dafür einen 5-Runden-Pick zu kriegen, das ist für mich völlig in Ordnung. Das, viel mehr ist da, glaube ich, nicht drin. Es ist ärgerlich, dass wir den Spieler abgeben, aber wir haben drüber gesprochen. Es war offensichtlich nicht anders möglich. Deswegen ist für mich das ein B. Ein A würde ich jetzt nicht geben. Das wäre ich dann vielleicht bei dem 4-Runden-Pick gewesen, aber der 5-Runden-Pick ist für mich schon ein B, das ist in Ordnung. Und Fitzpatrick für Ramsey, da bin ich deutlich negativer, weil ich einfach, wie gesagt, finde, dass wir A, den Spielertypus in unserer aktuellen Situation im nächsten Jahr, klar kannst du ihn brauchen, logisch, aber er hilft uns nicht so weiter da, wo wir sind. Wir werden irgendwo im Niemandsland sein und dann bin ich der Meinung, dann spar lieber noch mehr Geld. Wir hätten noch mehr Cap sparen können und wir hätten halt mit einem anderen kleineren Pick und wenn das nur ein 6-Runden-Pick gewesen wäre von mir aus, noch was machen können. So Fitzpatrick verlängern halte ich für Quatsch, einen 30-jährigen Safety für so viel Geld. Und ich glaube auch nicht, dass ein Fitzpatrick, wenn der Vertrag ausläuft, uns so viel bringt, dass wir da irgendwie einen hohen Compensatory-Pick in den nächsten Jahren sammeln können. Das verfällt dann wieder irgendwo runter. Also da bin ich schon deutlich kritischer. Mit viel Bauchschmerzen noch, wenn wir in einem amerikanischen System bleiben, ein C-.
Okay, ich glaube, da kann sich jetzt jeder seine eigene Meinung bilden. Das haben wir jetzt auch relativ erörtert. Trotz allem, was erwartet ihr noch, was generell in der Offseason jetzt noch bei den Dolphins passiert, Tobi?
Naja, wie gesagt, ich rechne damit, dass wir mindestens noch einen Cornerback holen. Sei es jetzt Rasul Douglas, Asante Samuel oder wer auch immer. Und dass wir natürlich jetzt auf der Tight End-Position noch was tun. Kyle Pitts wäre ein Kandidat, würde ich feiern. Würde ich absolut abfeiern und ganz so hohen Trade Value hat er nicht. Deswegen, vielleicht kommt man da ja mit den Falcons ins Gespräch.
Tilo, Kyle Pitts, auch so ein Receiving Tight End, würdest du es feiern?
Nein, warum? Wir sind an keinem Punkt mehr, wo uns das weiterbringt. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir den einen All-In-Knopf-Button, den wir gedrückt haben, dass wir da unsere Fehler gerade bügeln. Wir sind in keinem Fenster mehr. Wir müssen jetzt die Altlasten loswerden und dann versuchen, neu aufzubauen. Das ist bitter, das macht auch keinen Spaß. Aber ich finde es noch dramatischer, wenn wir irgendwo in diesen Saints-Modus gehen und einen Spieler abgeben und einen anderen wiederholen und alles ummödeln und so weiter. Wir werden in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn nicht was Besonderes passiert, was ich natürlich hoffe, ich will das nicht falsch sagen, ich hoffe, dass Mike McDaniel mit seinem Staff da unglaublich viel rausholt und wir überrascht werden und Tour durchspielt und doch besser ist und defensiv das alles passt, aber Stand heute sehe ich uns einfach in der AFC nicht um einen Playoff-Platz mitspielen und dann reiß lieber mehr ein und versuch's in zwei Jahren neu aufzubauen, als jetzt nochmal irgendwie Draftpicks auszugeben, was uns dann am Ende auch nichts bringt. Das ist bitter, aber das ist leider so. Cornerback gebe ich Tobi aber natürlich recht. Mit dem Cornerback-Duo können wir meiner Meinung nach nicht in die Liga gehen. Das wäre zu dramatisch. Da müssen wir was tun. Das sehe ich auch so. Und Tight End Free Agents gibt's fast eigentlich nicht mehr. Leider. Also da wüsste ich jetzt nicht, wen man da holen sollen könnte, würde, was uns wirklich noch was bringt. Da müssen wir jetzt meiner Meinung nach mit klarkommen.
Bei Cornerback bin ich auch mit euch d'accord und Rico war ja auch damit d'accord. Das hatten wir ja auch in dieser einen Folge gehört, die er gemacht hat. Ich möchte jetzt noch ein anderes Gedankenspiel in den Raum werfen, denn ich hatte ja bewusst gesagt, was bei den Dolphins noch passiert. Ich glaube nicht, dass wir noch ein Tight End direkt holen. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass wir Tyreek Hill noch irgendwie loswerden. Was ich persönlich gut finden würde, denn, und dabei bleibe ich, wir sind schon längst im Rebuild. Ob wir nächstes Jahr dann, ob wir dann nicht kommende Saison, sondern übernächste Saison, dann eventuell sogar mit einem neuen Quarterback und einem länger angelegten Rebuild sind oder so, das wird viel von dieser Saison abhängen. Das heißt, inwiefern bekommt unser Staff, auch unser Front Office, das Vertrauen. Aber was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, um das mal zu kombinieren, ist tatsächlich, wir geben Tyreek Hill ab und traden ihn gegen Kyle Pitts zu den Falcons. Da wäre ich absolut dabei. Tilo, kann ich dich denn für sowas begeistern? Möglich ein 1:1 Spielertausch.
Ja, dann müssen wir halt Kyle Pitts dann teuer verlängern, ne? Und was bringt uns dann Kyle Pitts, wenn doch der Rebuild ansteht? Also, natürlich, irgendwo klingt das schon charmanter, als jetzt für Tyreek Hill gar nichts zu bekommen, denn, sind wir mal ehrlich, so hoch ist sein Trade-Wert auch nicht mehr. Ich würde da mir lieber wünschen, dass es ein Future-Pick von mir aus auch erst ein 27 ist und wenn wir dann noch über einen Drittrunden-Pick reden, ey, dann nehme ich den lieber. Ich glaube, viel mehr kriegen wir da nicht mehr, so bitter das ist. Gerade wenn man seinen Vertrag anguckt und die ganze Posse um ihn herum. Also alles über einen Drittrunden-Pick würde mich wundern und dann nehme ich lieber einen 27 und wenn du sagst 1:1 mit Kyle Pitts, ja, also haut mich nicht vom Hocker, aber um den Vertrag loszuwerden, um den Culture Chains in fortzutreiben, ja. Aber du merkst, ich bin nicht begeistert. Also
man merkt. Ja. Tobi, wie stehst du denn? Wie glaubst du, dass noch in der Causa Hill noch irgendwas in dieser Offseason passiert?
Ich würde es mir wünschen, es würde mich nicht überraschen, aber weiß ich nicht. Also ich kann den ausgerufenen Culture Change nicht ernst nehmen, wenn Tyreek Hill weiter für die Miami Dolphins spielt, ehrlich gesagt.
Ja, da gehe ich mit.
Das sehe ich auch. Klare Aussage. Ich glaube, da sind wir uns auch der Meinung. So, bevor ich euch jetzt wieder in euren Whirlpool lasse, weil als Football-Experten verdient ihr so viel, dass ihr ja, was weiß ich, großen Pool da habt oder sowas. Wahrscheinlich heute Abend auch Poolparty oder so. Wollt ihr noch irgendwas sagen zur bisherigen Off-Season NFL, zum Dolphin Strike oder wollt ihr generell irgendwas loswerden?
Erstmal, ja.
Ja, möchte ich gerne. Da brenne ich schon die ganze Zeit drauf, weil 1.7. jedes Jahr Happy Bobby Bonilla Day. Es ist mal wieder soweit. Der ehemalige Spieler der New York Mets kriegt mal wieder seine 1, irgendwas Millionen Rentenvertrag. Wenn wir von Cap Hölle reden, der hat das Spiel durchgespielt, der Ex-Baseballer. 10 Jahre noch.
Erklär noch mal genau, es gibt ja Leute, die vielleicht noch dazu stoßen immer wieder. Erklär es noch mal bitte für alle.
Bobby Bonilla ist ein ehemaliger Baseballer, der hat bei den New York Mets gespielt und die wollten seinen Vertrag auflösen und wollten ihn loswerden. Und der junge Mann ist auf die grandiose Idee gekommen, statt einen einmaligen Payday sich einzusacken. Ich glaube, seit 2008 müsste das inzwischen sein, hat er sich festschreiben lassen von seinem Agenten, dass er jedes Jahr am 1.7. Eben 1, irgendwas Millionen von den Mets an Gehalt überwiesen bekommt, von dem, was ihm zustehen würde. Also nicht so wie die Verträge in der NFL, die dann aufgelöst werden, wo die Spieler das Debt oder wo die Spieler dann noch Geld am Stück bekommen. Er lässt sich das schön jedes Jahr am 1.7. kriegt dann einen Scheck von den Mets und ich glaube, der ist inzwischen schon in die 50 gekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der hat das durchgespielt. Ich gucke jetzt gerade mal eben nach. 62 ist er inzwischen.
Respekt. Aber Thilo.
Also wenn schon, denn schon.
Du wolltest auch noch was loswerden, habe ich darauf.
Ja, also erstmal wollte ich natürlich widersprechen und das ist eine unfassbare Frechheit. Ich muss um 17 Uhr auf dem Tennisplatz stehen und es gibt kein Whirlpool bei 34 Grad und einem einem Sprengverbot
in
der Region Hannover darf man nicht mehr sprengen aktuell und auf Asche. Das wird ein richtiger Spaß, Tennis zu spielen, abgesehen davon. Wir werden so langsam natürlich irgendwann die Sommerpause auch beenden. Wir sind so in den Planungen, wir hoffen wieder einen Gast zu bekommen, da bin ich dran, noch keine positive Rückmeldung und das wird bestimmt, aber wir wollen bestimmt auch wieder ein Q&A machen, das heißt, wer das jetzt hört und wer schon Fragen hat, fleißig einreichen, Twitter ist ja nicht mehr, das heißt Blue Sky oder wer Blue Sky auch nicht hat, ruhig unter Spotify kommentieren oder Tobi wird das sicherlich bei Facebook im Auge haben, wir haben Bock auf eure Fragen, dass wir viel beantworten können und dann so einen richtigen Termin, wann wir wieder richtig starten wöchentlich, haben wir noch gar nicht, oder? Können wir noch gar nichts sagen.
Haben wir noch nicht, aber das wird rechtzeitig, das werden wir rechtzeitig machen. Ansonsten gibt's ja weiterhin unsere Off-Season-Projekte. Im Moment so ein bisschen den Basic Drive, aber es gibt noch ein paar andere Projekte in der Pipeline. Wir werden mal gucken, wie wir dazu kommen. So, dementsprechend, stay tuned und find's ab.